Ja, eine punktgenaue Landung, ne? Genau, das war ein Adler über Dubai und vorbei am Burj Khalifa, dem höchsten Gebäude der Welt. Und er ist punktgenau gelandet, weil er wusste, wohin fliegt. Amen. Er hat einen Weitblick, er hat eine Vision. Amen. Und wenn du in deinem Leben punktgenau landen willst, und zwar dort, wo Gott dich hinhaben will, brauchst du eine Vision. Du musst wissen, wohin du fliegst, wohin du lebst. Ja, wir haben viele Christen, die haben keine Vision. Die stehen morgens auf und sagen, ich bin Christ, toll. Ich freue mich, ich bin erlöst. Das ist gut, das hält für eine Woche an, dann bist du erlöst, dann freust du dich, dass du erlöst bist, aber du bleibst noch ein bisschen hier, bis du stirbst, damit du Gottes Vision zu deiner Vision machst. Und damit deine Vision sich in Gottes Vision einfügt. Amen. Was ist eine Vision? Eine Vision ist eine Zukunftsschau. Und ich spreche heute nicht nur von prophetischen Visionen, ich meine jemand, der einen Plan hat für ein Leben. Der weiß, wozu er da ist. Der weiß, was er will mit seinem Leben. Ja? Eine Zukunftsschau, ein Bild, das du in dir trägst. Ob es prophetisch ist, ob das aus deiner Fantasie kommt, kommen wir nachher nochmal zu. Aber etwas, was Gott in dich hineingelegt hast und du weißt, dass du weißt, dass du weißt, dass du weißt, dass das von Gott ist. Und du lebst getrieben von der Vision. Hast du eine Vision? Also ich habe eine Vision. Deswegen bin ich getrieben. Deswegen bin ich laut und manchmal dynamisch mit Schatten. Wo ist Heike da vorne? Mit Schatten und dynamisch. Das ist ein Spruch bei uns intern. Ja. Ich weiß, wo es hingeht. Ich habe einen Plan. Ja. Und nicht einen Plan, den ich mir ausgedacht habe. Einen Plan, den Gott in mich hineingelegt hat. Ein Masterplan. Hast du einen Plan? Hast du eine Vision? Wenn du punktgenau landen willst, brauchst du eine Vision. Halleluja. Und Gott will dir eine Vision zeigen, eine Vision, die sich einfügt in seine Vision. Und dann wirst du Mut haben zum Leben. Dann wirst du durch Schwierigkeiten gehen können. Dann wirst du Richtung beibehalten. Ich möchte uns heute Abend dahin führen, dass wir alle die größte Vision, die es jemals gab, zu unserer Vision machen. Halleluja. Wenn du nicht weißt, wo es lang geht, wenn du einfach so hineinlebst, ja, wenn du kein Ziel hast, kommst du ständig an. Denk mal drüber nach. Wer kein Ziel hat, kommt ständig an. Du bist schon da. Ich weiß nicht, wo es lang geht. Ich bin ja schon da. Ja. Aber wenn jemand ein Ziel hat, der ist bereit, heute zu opfern für ein besseres Morgen. Wer ein Ziel hat, wer eine Vision hat, ist bereit, heute zu leiden, weil er weiß, morgen kommt was Besseres. Ich möchte, dass Gott dir ein Bild ins Herz schenkt heute. Ein Bild, das er für dich hat, nur für dich. Und dass du diesem Bild folgst. Halleluja. Amen. Eine Zukunftsschau. Halleluja. Wenn du keine Vision hast, wirst du aufgeben. Wirst du mutlos, mürrisch, hast keine Motivation, neidisch, ängstlich, furchtsam. Alles ist schlechtes Wetter draußen. Und alles geht den Bach runter. Alles wird schlimmer. Kennt ihr das Lied? Habt ihr schon mal mitgesungen? Weißt du, wenn du eine Vision hast, dann singst du nicht mit diesem Lied. Ja? Dann hast du ein eigenes Lied, du hast einen eigenen Ton, einen eigenen Takt, den Gott dir geschenkt hat. Und ich möchte uns heute dahin führen, dass jeder von uns eine Vision bekommt von Gott. Ja? Und mit Vision meine ich nicht irgendeinen komischen Wunsch, den du hast, sondern etwas, was Gott in dich hineingelegt hat. Was ist eine Vision? Eine Vision ist etwas, was du schon gesehen hast. Ja? Wie mit so einem Fernglas. Du schaust hinein und du siehst irgendwo am anderen Ufer des Sees ist eine Hütte und du willst dahin. Und du merkst dieses Bild, ja, das ist dir zur Vision geworden, dann fängst du an, rüber zu paddeln, bis du an dem Punkt bist, wo das Bild, das du im Herzen hast, Realität wird. Das ist Vision. Und Gott möchte dir ein Bild ins Herz geben heute. Und er möchte Kraft freisetzen. Und wenn du Vision hast, hast du Richtung, hast du Kraft, hast du Motivation. Ich habe einige Beispiele rausgesucht, wo Menschen im Alten und Neuen Testament Vision hatten und Vision hat ihnen Kraft gegeben. Das erste Beispiel ist ein negatives Beispiel, da geht es um die Vision für Babel. Ja. Da haben sich Leute zusammengetan und haben gesagt, wir haben eine Vision, wir wollen einen Turm bauen, der bis in den Himmel hineinreicht. Ich persönlich glaube, das war kein Turm, der so hoch gebaut werden sollte, bis oben die Wolken gekratzt werden. Glaube ich nicht. Ich glaube, sie haben einen okkulten Turm gebaut und wollten okkulte Praktiken üben auf diesem Turm und in die geistliche Welt hineinkommen, in den zweiten Himmel. Aber ein anderes Thema. Tatsache ist, sie hatten eine Vision und sie hatten eine Sprache. Und jetzt hört mal, was Gott sagt. 1. Mose 11, Vers 6. Und der Herr sprach, sie sind ein Volk und sie sprechen alle eine Sprache.
Und dies ist erst der Anfang ihres Tuns. Und jetzt wird sie nichts davor zurückhalten, das zu tun, was sie sich vorgenommen haben. Im Hebräischen ist das Wort Zamam gebraucht. Ich übersetze mal frei mit meinen Worten. Und jetzt wird sie nichts davor zurückhalten, das zu tun, was sie sich vorgestellt haben. Eine Vision, die sie gesehen haben. Gott sagt, diese Menschen, die haben sich vereint in einer Vision und sie sprechen eine Sprache und jetzt kann sie niemand mehr aufhalten. Ich wünsche mir, dass wir Christen uns vereinen würden in eine Vision und dass wir eine Sprache sprechen. Ich meine nicht Deutsch. Eine Sprache, ein Ziel, eine Vision. Amen. Halleluja. Denkt an Abraham. Abraham hatte eine Vision gehabt. Ihr kennt die Geschichte? Abraham ist am Zweifeln. Sagt, Mensch, werde ich jemals noch Nachkommen haben? Und eines Nachts sagt Gott, komm Abraham, wir gehen spazieren. Und wir gehen mit Gott spazieren und Gott sagt, schau mal in den Himmel. Und er sah eine Vision. Was sah er? Sterne. Unzählbare Sterne. Und Gott sagt, genauso wie die Sterne werden deine Nachkommen sein. Was ist da passiert? Gott hat dem Abraham eine Vision geschenkt ins Herz. Und immer wenn er einen schweren, schlechten Tag hatte, dachte Abraham an den Spaziergang mit Gott. Dachte, hey, da ist so ein Bild in mir. So wie die Sterne damals, die Gott mir gezeigt hat, so werden eines Tages meine Nachkommen sein. Es hat Glauben freigesetzt. Vision setzt Glauben frei. Isaac, jetzt werden sich einige wundern. Isaac war ein Visionär, der Sohn Abrahams. Hebräer 11, Vers 20. Es heißt dort, durch Glauben segnete Isaac den Jakob und den Esau. Das ist ein anderes Thema, die wurden beide gesegnet. Wow. Anderes Thema. Durch Glauben segnet Isaac, Jakob und Esau im Hinblick auf zukünftige Dinge. Das heißt, Isaac hat eine Vision gehabt, die über sein Leben hinausging. Und weil er wusste, er folgt dieser Vision und die Kinder werden kommen, hat er den Jakob und den Esau gesegnet im Hinblick auf die nächste Generation, auf die Zukunft. Frage an dich, wie groß ist deine Vision? Stirbt deine Vision mit dir? Und wisst ihr, manche Leute, die hatten eine Vision gehabt und dann haben die Vision erreicht und dann sind sie gestorben. Die lebten zwar noch, die haben noch geatmet, ja, aber die haben nichts Sinnvolles mehr von sich gegeben. Und manchmal ruft der Herr solche Leute ab, weil die anfangen Mist zu bauen im Reich Gottes. Deine Vision sollte größer sein als dein Leben. Eine riesige Vision. Jakob war ein Visionär, der Sohn Isaaks. Wisst ihr, er glaubte, dass Visionen so stark sind, dass sogar Tiere durch Visionen beeinflusst werden. Ihr kennt die Geschichte mit dem Laban, wie er den Jakob zigmal aufs Kreuz gelegt hat und ihn betrogen hat und eines Tages sagt, machen wir einen Deal. Jakob und Laban sagen, okay, die gefleckten Tiere, Ziegen und Schafe gehören ab heute dir, Jakob. Und Jakob hat so einen Glauben in Vision gehabt, der ging hin in den Wald, nicht? Holte sich ein paar Stöcke, hat die abgeschält, zum Teil geschält, ne? Und hat diese Stöcke den Schafen und Ziegen in die Trinkrinne reingelegt. Und dann kamen die Schafe und sie haben getrunken und haben diese Stöcke gesehen, die geschälten Stöcke. Ja? Und die wurden dort begattet. Und siehe da, es wurden gefleckte, gesprenkelte Schäfchen und Zieglein. Fragt mich nicht, wie das funktioniert. Ja? Ich bin kein Biologe, ich bin nicht Gott. Ja? Aber ich weiß, es hat funktioniert. Und Jakob glaubte, dass die Schafe zu dem werden würden, was sie sehen würden. Übrigens, du bist heute, was du dir zu lange angeschaut hast. Halleluja. Josef war ein Visionär. Ja? Er hat Träume empfangen von Gott und das wurde seine Lebensvision, sein Lebensziel. Er wusste, eines Tages werde ich ein großer Regent werden, ich werde herrschen. Und er hat sich nie abbringen lassen von diesem Ziel. Warum nicht? Er hat die Vision am Leben gehalten. Als die Brüder ihn zusammengeschlagen hatten und in diese trockene Zisterne geworfen hatten, als er am Boden zerschlagen war, hatte er die Vision vor Augen. Er sagte, hey, eines Tages, Jungs, ne, komme ich zurück. Und dann wurde er verkauft nach Ägypten. Ja, ein junger Mann verkauft eine fremde Kultur, eine fremde Sprache und er arbeitet irgendwo und er sagt, hey, ich gebe nicht auf, ich gebe mein Bestes, ich habe nämlich eine Vision, ich weiß, wofür ich lebe, ich resigniere nicht. Und dann die Potiphar, kennt die Geschichte, er landet dann zu Unrecht im Gefängnis, nicht? Kein Rechtsanwalt, nicht Mama, nicht Papa, ne? Da kommt keiner mit den Pilimeni und Mante. Nimm, Jung, iss. Kein Besuch. Ganz allein im fremden Land. Ja. Was macht er? Selbstmord, ne? Er resigniert. Nein. Er wird zum zweiten Leiter im Gefängnis. Warum? Er hat eine Vision, die ihn trägt. Die Vision gibt dir Kraft, durchzuhalten in schweren Zeiten, weil er wusste, eines Tages komme ich zurück. Eines Tages habe ich mein Comeback. Halleluja. Er hat die Vision getragen. Wir haben so viele Christen, die haben keine Vision. Die leben nur von Sonntag zu Sonntag. Dann gehen wir wieder zur Kirche, nicht? Dann hören wir das Wort Gottes wieder so schön, nicht? Und dann kommen wir wieder nach Hause und essen unseren, ne, Sauerbraten, Borscht. Und dann machen wir einen Spaziergang, nicht? Einen Sonntagsspaziergang. Dann müssen wir schon wieder ins Bett. Dann morgen geht es wieder früh raus. Was? Wofür leben wir, Leute? Ist das alles im Leben? Also dafür ist das Leben nicht lebenswert. Ich will dafür nicht leben. Ich lebe dafür nicht. Ich will für etwas leben und sterben. Ich will für etwas da sein, was Sinn macht. Ich will mein Leben nicht einfach so verpuffen lassen, nicht? War ein netter Bürger. David hat eine Vision gehabt. Ich möchte mir eine Geschichte kurz vorlesen aus 2. Samuel, Kapitel 5, eine Geschichte. Und hier seht ihr, David hat eine Vision. 2. Samuel 5 und Vers 6. Ich lese mal. Und der König zog mit seinen Männern, also David zog mit seinen Männern nach Jerusalem gegen die Jebusiter, die im Land wohnten. Die aber sprachen zu David und sagten, du wirst hier nicht hereinkommen, sondern die Blinden und die Lahmen werden dich vertreiben. Denn sie dachten oder sie visionierten, David kann nicht hier hereinkommen. Aber David nahm die Burg Zion ein. Das ist die Stadt Davids. Und David sprach an jenem Tag, wer die Jebusiter schlägt und die Wasserleitung erreicht und die Lahmen und Blinden, denen die Seele Davids Feind ist, dem wird eine Belohnung zuteil. Daher sagt man, es darf kein Blinder oder Lahmer ins Haus kommen. Und David wohnte in der Burg und nannte sie Stadt Davids. Und David baute ringsum vom Millo an einwärts. Und David wurde immer mächtiger und der Herr, der Gott der Herrscher, war mit ihm. Hier kollidieren zwei Visionen. Die Jebusiter hatten eine Vision. Sie sagten, Moment mal, der David kommt hier nicht rein. Hier kommst du nicht rein. Ne? Hier ist dicht. Ne? Hier kommst du nicht durch. Wir haben Soldaten. Wir haben unsere Kriegsmaschinerie. Du kommst hier nicht rein, David. Vergiss es. Unsere lahmen Jungs, unsere Blinden werden dich verscheuchen. Und was für eine Vision hatte David? David sagte, Vers 8, wer die Jebusiter schlägt. Er sagt nicht, falls die Jebusiter geschlagen werden. Er sagt, hey, wer den Job erledigt, den werde ich belohnen. Für David stand schon fest, wir werden Jerusalem einnehmen. Merkt ihr? Er hat eine Vision für Jerusalem. Und nicht nur eine Vision der Eroberung, eine Vision für eine Erweiterung, für einen Umbau. David hat einen Plan gehabt, eine Vision gehabt für Jerusalem. Und dann gibt es ein Sprichwort, das aus der Situation entstanden ist. Und David, man sagte später, es darf kein Blinder oder Lahmer ins Haus kommen. Es darf kein Blinder oder Lahmer ins Haus kommen. Ich möchte das auf das geistliche Leben übertragen. In deinem Haus, die Menschen, die geistlich blind sind, werden deiner Vision nicht helfen. Die Menschen, die geistlich lahm sind, werden dich herunterziehen. Deswegen musst du dich umgeben mit Menschen, die Vision haben, die geistlich offene Augen haben, die wissen, um was es geht und die wissen, wo es lang geht. Und Menschen, die nicht lahm sind, die aktiv sind, die vorwärts gehen wollen. Und das heißt dann in Vers 9, und David wohnte in der Burg und David baute. Moment. David hat eine Vision gehabt. Er sagte, wir werden gewinnen, wir werden bauen, wir werden wohnen. Eine Vision. Und er ließ da keinen Zweifel dran. Er hat seine Vision gehabt, er hat sie ausgesprochen und sie haben sie ausgelebt. Selbst Jesus hat nach einer Vision gelebt. Wusst ihr das? Jesus war ein Visionär. Johannes 5. Der Sohn, sagt Jesus, kann nichts von sich selbst aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Moment. Nicht tun hört, nicht tun liest, sondern er hat ihn tun sehen. Denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Jetzt mache ich ein Statement, das einigen quer runtergehen wird. Glauben ist Sehen. Glauben ist Visionieren. Jetzt sagst du, Moment mal, Daniel, was ist denn mit Hebräer 11, Vers 1? Da heißt es doch genau gegenteilig, ja, dass der Glaube eine feste Zuversicht ist auf das, was man hofft. Und ein Nichtzweifeln an Dingen, die man nicht sieht, oder? Und wie kann ich behaupten, dass Glauben Sehen ist? Der Schreiber des Hebräerbriefs schreibt von dem Sehen mit diesen Augen hier. Er sagt, wenn du glauben willst, dann kannst du das nicht mit diesen beiden Augen. Du wirst nicht sehen, du musst trotzdem glauben. Aber geistlich zu sehen, das ist Glauben. Mit dem Geist zu sehen, mit dem Herzen zu sehen, eine Vision zu haben, das ist Glaube. 2. Korinther 4, Vers 18. Paulus sagt, da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Moment mal. Wie kann man auf das Unsichtbare sehen? Wie geht das denn? Wie kann ich das Unsichtbare sehen? Nicht mit diesen Augen, mit den Augen des Herzens. Mit dem Geist kann ich sehen. Halleluja. Du brauchst eine Vision im Herzen, die dich antreibt. Etwas, was dich am Montagmorgen begeistert, aufzustehen und die Welt zu erobern. Etwas, was ganz tief in dir verankert ist. Ein Bild, das dich antreibt. Das ist eine Vision. Und das ist Glaube. Halleluja. Glaube heißt zu visionieren. Jetzt sagst du, Mensch, das ist alles Daniel, das ist alles New Age-Kram. Ne? New Age, Esoterik. Ne? Unbiblisch, oder? Fernöstlicher Kram. Visionieren. Ich sage euch, das ist sehr biblisch. Nur weil der Teufel das missbraucht, heißt das nicht, dass es falsch ist. Wir visionieren nicht mit dem dritten Auge. Wir sind doch nicht bekloppt. Wir meditieren nicht in das Leere hinein. Nein, unser Fokus ist Jesus. Wir meditieren über Jesus. Halleluja. Wir sehen mit den Augen des Herzens in das Himmlische. Wir sind keine schrägen Typen, die irgendwie Dinge sehen. Nein, wir haben einen Fokus, wir haben ein Ziel. Wir haben eine Vision, die von Gott kommt. Alles andere ist Schrott. Weißt du, Gott selbst bedient sich der Vorstellungskraft. Weißt du, dass Gott ein Visionär ist? Gott ist ein Visionär. Hast du das gewusst? Gott offenbart sich als Jahwe Jireh. Der Gott, der was? Vorsieht und dadurch auch vorsorgt. Der Gott sieht vor. Ja? Er sieht Dinge schon vorher. Er ist ein Visionär. Römer 4. Paulus beschreibt unseren Gott als einen Gott, der die Toten lebendig macht und dem ruft, was nicht ist, als wäre es da. Moment. Gott geht da spazieren, ja, und da ist nichts. Und Gott sagt, Baum. Und plötzlich ist er ein Baum. Weißt du was, Gott hat in seinen Gedanken einen Baum gehabt. Und hat das ausgesprochen, dann kam der Baum in Existenz. Wir reden alle in Bildern übrigens. Ja? Wir reden in Bildern. Denk mal an Apfel. Du hast einen Apfel im Kopf, oder? Ja. Jetzt denk mal an einen rosa-roten Elefanten. Ja, warum lachst du? Moment. Da ist einer bei dir im Kopf, oder? Du hast einen gesehen. Gerd, du hast einen Elefanten gesehen. Gibst du? Du hast eine Vision gehabt. Gerd hat eine Vision. Hör mal zu, beim Wake-up gibt es Visionen. Er hat eine Vision gehabt vom rosa-roten Elefanten. Was hast du geschluckt, Gerd? Nee, der hat nichts geschluckt. Das waren Worte. Ja? Meine Worte haben ein Bild ausgelöst. Und plötzlich lacht er. Wir bedienen uns ständig der Bilder. Und Gott will Bilder in dich hineinlegen, die dich weiterbringen. Gott ist ein Visionär. Gott spricht zu Dingen, die es nicht gibt. Und dann entstehen sie. Warum? Weil er ein Bild im Herzen hatte. Halleluja. Sogar Paulus, und hier wird es radikal, Paulus hat sich einer sehr grafischen, einer sehr plastischen Sprache bedient. Ja? Paulus schreibt zu den Galatern, die waren so ein bisschen schräg, die Galater. Paulus war stinksauer. Er schreibt einen ziemlich wütenden Brief an die Galater. Ne? Ist total außer sich. Galater 3, Vers 1. Übrigens ein nicht so netter Ton damals. Er sagt, oh ihr unverständigen Galater. Zu Deutsch, Dummköpfe. Ja? Er sagt, oh ihr Dummköpfe. Wer hat euch verzaubert, sagt Paulus, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht? Ihr war nämlich geneigt, ins Gesetz zurückzufallen. Er sagt, spinnt ihr? Wer hat euch verzaubert, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht? Euch, jetzt hört mal zu, denen Jesus Christus als unter euch gekreuzigt vor die Augen gemalt worden ist. Boah! Paulus war sowas von Prediger, der hat so gut gepredigt, so hammermäßig gepredigt. Die Leute sahen Jesus Christus in 3D bei denen in der Kirche gekreuzigt. Ich weiß nicht, was er getan hat mit dem Beamer, mit der heutigen Software. Also, ja. Aber überlegt das mal. Er sagt, ich habe euch Christus vor die Augen gemalt. Was hat er gemacht? Er hat ihm eine Vision gegeben von Jesus. Gott möchte dir eine Vision geben für dein Leben. Eine Vision, die hineinpasst in die große Vision. Und dann ist Jesus unterwegs und er gibt den Jüngern ständig Visionen. Er sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Bilder. Ich bin der gute Hirte, sagt er. Ich bin der Weg. Ich bin das Brot, das Licht, der Seemann. Er spricht ständig in Bildern. Er gibt ihnen Visionen. Und zum Schluss, als er kurz davor ist, gen Himmel zu fahren, gibt er ihnen die letzte Vision. Den Meisterplan, the Masterplan. Die größte Vision, die es jemals gab. Die phänomenalste, genialste, krasseste Vision, die es jemals gab. Und er sagte, Jungs, jetzt ist soweit. Ich gehe zu meinem Vater und jetzt gebe ich euch die Vision, die ich habe für euch. Er sagte, Matthäus 28, er sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel, eigentlich in den Himmeln und auf der Erde. Er holt weit aus. Er sagt, Leute, meine Vision ist riesig. Alle Himmel und die Erde sind eingeschlossen. Er sagt, jetzt hört mal gut zu. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker. Geht bis nach Minden. Geht zu den Germanen im Wald und erzählt ihnen, dass Jesus gestorben ist für sie. Er sagt, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Weltzeit. Meine Vision ist international und meine Vision geht bis an das Ende der Zeit. Das ist mein Plan für euch, sagt er. Die größte Vision, die beste Vision. In Markus 16 sagt er, diese Zeichen aber werden die begleiten. Nicht könnten, werden. Er hat eine Vision. Werden die begleiten, die gläubig geworden sind. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. So machen wir das. Das ist die Vision. Sie werden in neuen Sprachen reden. Rebabakoduli mandakaradu. Oder so ähnlich. Schlangen werden sie aufheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Moment mal, was macht Jesus da? Er zeigt ihnen Bilder. Dämonenaustreibung, Heilung, ja, tödliches Trinken. Er zeigt ihnen Bilder. Und sagt, Leute, das ist die Vision, so werdet ihr es erleben. Und sie haben die Bilder aufgesogen und dann gingen sie raus und haben genau das getan, was Jesus in die hineingepflanzt hatte. Sie haben die Vision, die jetzt in ihnen war, haben sie umgesetzt. Ja? Ich habe vorhin einen roten Elefanten bei Gerd in den Kopf gebracht. Ja. Einen rosa, sorry. Oh, meiner ist schon rot. Der brennt schon, Halleluja. Und Jesus hat keine rosa roten Elefanten verteilt. Ja? Er hat die größte Vision implantiert. Er sagt, Leute, Jungs, das waren Jungs, waren junge Leute. Nicht so, die Jugendlichen da hinten, so ganz junge Leute. Ja. Michael ist auch ein Junger. Manche waren gerade so durch die Pubertät durch. Jetzt waren sie Erwachsene. Und Jesus sagt, konfrontiert sie mit der größten Vision. Leute, wir werden die ganze Welt erreichen. Und wir werden das tun, bis das Ende der Zeit kommt. Er sagt ihnen, wie viel und er sagt ihnen, wie lange. Er sagt, alles und immer. Das ist die Vision. Das ist die größte Vision. Ich sage dir, es lohnt sich, für diese Vision zu leben. Das ist die einzige Vision, die Gott für das Reich Gottes hat. Leute, wofür leben wir überhaupt? Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich lebe für diesen Auftrag. Mein Leben, das Leben meiner Familie, meiner Frau, die übrigens gerade weg ist zum Kochen wahrscheinlich, Halleluja. Das Leben meiner Familie, meiner Frau, ich weiß gar nicht, was meine Frau alles mitmacht und durchmacht und aushält und durchträgt und durchbetet. Weil wir uns entschieden haben, wir werden uns dieser Vision hingeben. Dann haben wir Christen, die wissen nicht, was sie tun sollen mit der Freizeit. Ey, melde dich bei GEN, wir haben zu tun. Wir wollen die Welt erreichen mit dem Evangelium. Das ist der größte Auftrag, Leute. Wofür lebst du? Für ein besseres Auto? Billig. Für ein zweites Haus? Billig. Eine Karriere? Sowas von billig. Ich lebe für die Vision meines Meisters. Und er hat uns gesagt, wir sollen die ganze Welt erreichen mit dem Evangelium. Leute, dafür lohnt es sich zu leben. Dafür lohnt es sich, durch Schwierigkeiten zu gehen, durch Probleme, durch Stress, durch Angriffe, durch Verleumdung, durch Lügen, durch Konflikte, durch Ängste, durch Druck, ja, durch dämonische Angriffe, durch finanzielle Probleme. Dafür lohnt es sich zu leben und zu sterben für diese Vision. Und weißt du, lieber sterbe ich für diese Vision, als ein langweiliges Christenleben zu leben. Sorry. Und es kann nicht sein, dass wir einfach so dahin leben. Wofür lebst du? Ich habe ja schon mein Bergfest hinter mir. Ich denke mal ungefähr. So halbe Hälfte durch. Und ich merke, wie kurz das Leben ist. Ich darf es verraten, ich bin über 40. 40 Jahre, die sind weg, einfach so. Was habe ich geleistet, was habe ich geschafft? Was willst du mit deinem Leben tun? Alles muss sich einfügen in den großen Plan Gottes, den Meisterplan. Sonst hat das Leben keinen Sinn, Leute. Halleluja. Ich will dich herausfordern. Schließ dich an den Meisterplan Gottes. Hier bei GN ist eine Zweigstelle, für eine Filiale. Du kannst es machen, wo du willst. Du kannst auch in deinem Job bleiben. Du kannst sagen, hey, ich werde 2 Millionen verdienen in den nächsten 5 Jahren. Dann spende ich GN, dann können die eine Crusade machen, eine gute. Wisst ihr, Evangelium kostet Geld. Und wenn Gott dir die Gnade gegeben hat, Geld zu machen, und du wirklich weißt, wie man Knete macht, ja, dann verprasst das doch nicht einfach. Dann mach das meiste Geld, was du machen kannst, und gib es dem Reich Gottes, damit Seelen errettet werden. Dafür leben wir doch. Wenn du Wissenschaft betreibst, dann mach das doch für Jesus. Egal, in welchem Bereich du tätig bist. Leute, alles andere lohnt sich nicht. Du arbeitest für einen besseren Job, toll. Dann hast du einen besseren Job, und was dann? Du arbeitest, okay, um die Schulden abzubezahlen für dein Haus, toll. Jetzt sind die Schulden weg, jetzt brauchst du ein zweites Haus. Ja und? Wen interessiert's? Und du rackerst dich ab, du machst Überstunden, du willst diesen ganz tollen Wagen, nicht? Mit einer Sonderlackierung und allem Pipapo. Jetzt hast du ihn, ja und? Geht's dir das besser? Wofür lebst du? Was ist deine Vision? Was treibt dich morgens an? Alles, was nicht in den Meisterplan Gottes reinpasst, ist sowas von billig. Ich sage nicht, dass du deinen Job an den Nagel hängen sollst, sage ich nicht. Ich sage nur, finde einen Weg, lass dich von Gott beschenken, lass Gott dir zeigen, wie er dich gebrauchen kann, in deiner Position, mit deinem Charakter, mit deinen Fähigkeiten, mit deinen geistlichen Gaben, um das zu tun, was seine Vision weiterbringt. Vor allem die jungen Leute, ne, hier heute Abend. Lass dich von Gott beschenken, Mensch. Das Leben ohne Gott ist langweilig. Von einer Party zur anderen, ja und. Von einem Wochenende zum anderen, ja und. Irgendwann merkst du, das ist einfach leer, das bringt's nicht. Wenn du dich verschrieben hast der größten Vision, die es gibt, wird das Leben spannend, aufregend und du hast immer einen Kick. Und manchmal wirst du gekickt, das gibt's auch. Amen. Okay, eine Vision gibt dir die Richtung an. Wir haben so viele Christen, die machen hier was und dort was und dahin und das. Nee, eine Vision, die du hast, gibt dir eine Richtung. Amen. Hebräer 11, Vers 13. Diese alle, die ganzen Glaubenshelden, sind im Glauben gestorben, ohne das Verheißene empfangen zu haben. Sondern sie haben es nur von Ferne gesehen. Die haben es gesehen. Die waren nicht esoterisch. Das waren nicht New Age, das waren Christen. Und die haben das Verheißene von Ferne gesehen. Nicht mit den Augen, sondern mit den Augen im Herzen. Und waren davon überzeugt und haben es willkommen geheißen und bekannt, dass sie Gäste ohne Bürgerrecht und Fremdlinge sind auf Erden. Denn die solche sagen, geben damit zu erkennen, dass sie ein Vaterland suchen. Wow. Im Griechischen heißt es eigentlich gesehen habend. Moment, die haben es wirklich gesehen. Was haben sie gesehen? Das Vaterland. Sie haben das himmlische Jerusalem gesehen. Mit den Augen, nein, nicht mit den Augen, mit dem Herzensaugen haben sie es gesehen. Und sie waren so begeistert vom himmlischen Jerusalem und sagten, nee, alles andere hier unten ist doch nur Schrott. Und sie haben hier gelebt, als bräuchten sie die Welt nicht. Sie haben hier gelebt, als seien sie Fremdlinge. Und wir leben hier und wir bauen hier und wir investieren hier, als würden wir noch 2 Jahrhunderte hier bleiben. Und sie haben gesagt, nein, hey, ich habe eine Vision, ich habe das Vaterland gesehen, ich habe ein besseres Vaterland. Halleluja. Ich glaube, die charismatische Ecke ist doch heute hier. Amen. Amen. Ich habe gehört, dass Charismaten auch Christen sind. Halleluja. Amen. Eine Vision gibt dir Richtung. Ja? Und du wirst anders leben, weil du weißt, hey, das Ganze, was wir hier durchmachen, ist vergänglich. Alles vergänglich. Dann hast du Visionen. Das heißt, mir ist ganz egal, ob es mir jetzt so gut geht oder nicht ganz so gut geht, aber ich verfolge die Vision meines Meisters. Es ist das übergeordnete Prinzip. Und wenn das Prinzip verstanden ist, wirst du alle Entscheidungen dem Prinzip gemäß treffen. Brauche ich ein zweites Auto? Nicht unbedingt. Die 50.000 kann ich spenden. Nicht schlecht. Halleluja. Ein Kärtchen gibt es da vorne mit Bankleitzahl und allem drauf. Ja. Schon gesehen, ne? Detlef, willkommen. Hey. Vision gibt uns Richtung. Paulus ermutigt uns, Leute, schaut auf das, was droben ist im Kolosserbrief. Schaut weg von dem, was hier so abgeht, ja? Hurricanes und den ganzen Mist, der läuft. Wir müssen helfen übrigens, das ist wichtig. Ja? Wir wollen helfen, das ist gut. Aber ich meine, lasst euch davon nicht runterziehen, sondern habt die Vision vor Augen, seid fokussiert. Vision wird dir helfen, zu Sachen Nein zu sagen und zu anderen Sachen Ja zu sagen. Vision wird dir helfen, in schweren Zeiten auszuharren, auszuhalten, durchzuhalten. Und ein großes Beispiel dafür ist Moses. Hebräer 11, 24. Durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, einen Sohn der Tochter des Pharao zu heißen. Nicht? Er lief nicht mit dem Handy rum und hat Selfies geschossen. Nicht? Ich bin der Sohn der Tochter des Pharaos. Auf Facebook. Ne? Dr. Mose, Abkömmling von Pharaos Tochter. Ne? Macht er nicht. Was heute so viele Christen tun. Ne? So ein christlicher Tourismus. Nicht? Am schönsten, wenn man die ganzen Gerichte sieht, die man so gegessen hat. Nicht? Auf Facebook. Er weigerte sich, ein Sohn der Tochter des Pharaos zu heißen. Warum? Er zog es vor, mit dem Volk Gottes Bedrängnis zu erleiden, anstatt den vergänglichen Genuss der Sünde zu haben, da er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt, als die Schätze, die in Ägypten waren. Denn er sah die Belohnung an. Mose war nicht dumm. Er hat gesehen, dass die Belohnung, mit dem Volk zu leiden, viel größer war als den Spaß, den er haben konnte in Ägypten. Er hat geglaubt. Und er war bereit, mit seinem Volk zu leiden. Halleluja. Er sah die Belohnung. Das Wort sah die Belohnung, das heißt apoblepo. Das heißt, er hat weggeschaut, um hinzuschauen. Mose musste wegschauen von vielen, vielen Titeln und vom Reichtum und von ganz tollen Leben und musste dann hinschauen auf die Belohnung. Er hat eine Vision gehabt. Und wenn wir das nicht einüben, werden wir auch der Spaßgesellschaft zum Fall verfallen. Ist ja egal. Ja. Wir werden auch mitten das Lied einstimmen, nicht? Und bis zum Wochenende halten wir es aus. Ne? Und dann machen wir drauf. Irgendwie den Moment genießen. Irgendwie, ne? Irgendwo einen Kick haben. Hier und jetzt. Mose sagte, nein. Ich habe da weggeschaut und hingeschaut auf die Belohnung. Ich habe eine Vision, die viel größer ist als der Spaß am Wochenende. Halleluja. Wenn Gott eine Vision gibt, dann musst du zu vielen Sachen Nein sagen. Nein sagen ist ein ganz wichtiges Element, deiner Vision zu folgen. Du musst lernen, Nein zu sagen. Bei uns im Missionswerk haben wir ein Motto, wir haben eine Vision. Und zwar das volle Evangelium für die ganze Welt. Das ist unser Motto. Deswegen sagen wir Nein zur Seelsorge. Ich bin kein Seelsorger, ich bin Evangelist. Seelsorge? Nein. Oh, soziale Projekte, ja ganz toll, macht die sozialen Projekte, finde ich gut, ihr seid gesegnet, aber wir sagen nein, wir haben eine Vision von Gott bekommen und das ist unsere Vision und die ist nicht besser als deine Vision, aber das ist unsere Vision und da müssen wir nein sagen zu bestimmten Vorschlägen, die kommen, nicht? Nein, wir pflanzen noch keine Himbeeren bei uns am GN-Center, wir züchten noch keine Keufische bei uns, Halleluja, wir machen noch keine Hauskreise bei GN, ja. Wir haben eine Vision von Gott bekommen, Halleluja. Und zwar die Vision, das Evangelium der ganzen Welt zu verkündigen. Wenn du dabei sein willst, darfst du mitmachen. Stell dir mal vor, Gott beruft dich als Missionar nach China, in die Untergrundkirche. Oder als Missionar in ein arabisches Land, wo man den Christen die Köpfe abschlägt. So. Und du weißt genau, das ist von Gott, du hast ein Bild im Herzen. Du siehst, wie du in einem arabischen Land predigst, du siehst es im Herzen. Eine Vision von Gott. Du siehst, wie du in China bist, bei der Untergrundgemeinde und wie du umhergehst und predigst. Du hast das Bild im Herzen. Was machst du dann? Du sagst Nein zu einem besseren Job. Du studierst Mandarin oder Arabisch. Ja? Du sagst Nein zu bestimmten Familienplänen, die du hattest und sagst, hey, ich muss mich fokussieren. Ich habe einen Auftrag von Gott. Du sagst Nein zur Karriere. Ja? Du stehst vor einer Beförderung. Ne? Dein Chef sagt, Mensch, aufs Treppchen, du kannst weitermachen. Nein, ich fahre nach China. Ja, spinnst du? Nein, ich spinne nicht. Ich habe eine größere Vision als die Vision deiner Firma. Eine Vision zu folgen heißt, Nein zu sagen. Genau das hat Moses getan. Er sagte Nein zum Spaß und Vergnügen in Ägypten. Er sagte Nein zu dem, dass man ihn den Sohn der Tochter des Pharaos nannte. Er sagte, nein, das will ich gar nicht hören. Ich heiße lieber ein Israelit, ein Jude. Weil er die Belohnung sah. Wir müssen lernen, unserer Vision zu folgen. Gott hat eine Vision für dich, die ist auf dich zugeschnitten. Und die will er dir heute Abend schenken. Ich möchte, dass wir uns alle heute Abend beschenken lassen mit einer Vision. Und zwar eine Vision, die hineinpasst in Gottes Vision. Wie können wir die ganze Welt mit dem Evangelium erreichen? Was tust du dafür? Heute wird ständig erzählt von Selbstverwirklichung. Der ganze Kram der Emanzipation, der steckt mir ein bisschen oben. Ja? Damen, sorry. Ist so. Emanzen haben im Reich Gottes nichts verloren. Es geht im Reich Gottes, danke, dass eine Frau klatscht, Halleluja, wunderbar. Es geht im Reich Gottes nicht darum, dass wir uns selbst verwirklichen, hallo. Es geht darum, dass wir seinen Plan erfüllen. Amen. Ja. Der Schatten des Kreuzes ist nicht da, um uns ins Rampenlicht zu stellen, nein. Er ist gestorben für die Sache. Er ist gestorben für den Meisterplan. Er ist gestorben dafür, die ganze Welt zu erreichen. Was nehmen sich manche Leute raus? Christus und sein Opfer und sein Blut zu nutzen, um sich selbst zu promoten. Das ist deine Vision. Deine Vision muss hineinpassen in Gottes Vision. Wir sind hier, um ihm zu dienen. Er hat den Überblick, er hat einen Meisterplan. Ich sage euch, es ist eine Ehre, dem Herrn zu dienen. Und er wird nicht gemurrt, er wird nicht kritisiert, er wird nicht miese Laune gemacht. Da sage ich, ja, Herr! Und dann stehst du abends oder wann auch immer im Gebet und der Herr spricht zu dir. Übrigens, Gott spricht. Er gibt dir einen Auftrag. Und manchmal mache ich das, nee, ich mache das wirklich so. Ja, Herr, ja, Herr, ja, Herr. Download, himmlischer Download, Vision, ja, yes! Wird gemacht, jawohl, danke. Und dann machst du das. Leute, wir alle müssten doch für den Auftrag leben. Wir müssen begeistert. Wir sollten eine verschworene Gemeinschaft sein, alle Christen. Wir sollten alle sagen, hey, wir leben für den Auftrag. Hast du schon gehört? Hey, für den Auftrag. Welchen Auftrag? Ja, ja, ja. Wir leben für den Auftrag, hey. Ne? Ihr macht Musik für den Auftrag. Ich predige für den Auftrag. Ja? Wir bauen Stühle auf für den Auftrag. Ja? Wir machen Fundraising für den Auftrag. Wir fahren Auto für den Auftrag. Ja? Weil wir haben eine Vision, Leute. Dafür lohnt es sich zu leben. Und plötzlich wird der Beruf zur Nebensache. Plötzlich werden Titel und Positionen zur Nebensache. Weil es nicht mehr darum geht, dass du irgendjemanden beeindruckst oder irgendjemandem gefällst, nicht? Mit fein rhetorisch ausgefeilten Predigten. Weil es nur noch darum geht, ihm zu gefallen, nämlich Jesus. Und wenn du eine Vision kriegst von Gott, die brennt in dir, Halleluja, dann kannst du nicht anders, als dem zu folgen, was Gott will. Wie oft habe ich mir gesagt, eigentlich hätte ich ein viel ruhigeres Leben haben können. Ich bin ja auch nicht dumm, nicht am Kopf gefallen. Ne? Ich hätte was ganz anderes machen können in meinem Leben. Aber wisst ihr, für diesen Auftrag lohnt es sich, jeden Tag zu leben, morgens aufzustehen, lange Nächte zu machen, zu beten, zu fasten, zu schimpfen. Dürfen Christen schimpfen? Christen müssen schimpfen. Halleluja. Amen. Johannes sagt, wir sollen uns abwenden von der Augenlust, Nein sagen dazu und Ja sagen zu Jesus. Ich habe es oft gesagt, den Zeitsparknopf drücken. Hat jeder bei euch im Wohnzimmer einen Zeitsparknopf? Meistens rechts oben auf der Fernbedienung, rot. Zeitsparknopf. Aus. Du hast keinen, Halleluja. Da hast du keinen Zeitsparknopf. Du bist eine Dauersparerin, Halleluja. Ja. Die Kiste aus. Ich habe nichts gegen das Fernsehen, ich schaue auch fern. Ne? Aber es geht darum, wenn wir die Kiste, die Flimmerkiste lieber haben als Jesus, sind wir nicht begeistert von der Vision? Gib dem Volk Brot und Zirkus. Das passiert in Deutschland. Verdummung. Brot und Zirkus. RTL. Hey. Halleluja. Ich sage dir, die Vision hilft dir, durchzuhalten. In schweren Zeiten weiterzumachen. Ein arabisches Sprichwort sagt, die Hunde bellen, aber die Karawane zieht weiter. Manchmal bellen sie auch von hinten. von der Seite, von vorne. Ne? Lass sie bellen. Die Karawane zieht weiter. Leute, die Karawane bei GN zieht weiter. Es haben schon viele gebellt. Ne? Manche von vorne, manche von den Seiten, manche von hinten. Ne? Aus den eigenen Reihen wird gebellt. Hm? Manche sind noch bissig. Ne? Manche beißen auch. Manche Hunde beißen. Aber weißt du was? Ich habe mich entschieden, die Karawane zieht weiter. Bei uns prägen wir einen Ausdruck, wir sagen bei GN, der Zug ist abgefahren. Ist abgefahren. Und wer einsteigen möchte, darf aufspringen. Und wenn die Richtung nicht passt, der kann abspringen. Ja? Aber der Zug fährt in die Richtung weiter, weil wir haben eine Vision. Ich weiß, wo ich hinfahre. Ich weiß, wo GN hinfährt. Das volle Evangelium für die ganze Welt. Und dann können Leute kommen mit gut gemeinten Ratschlägen. Dankeschön, du kannst wieder gehen. Vielen Dank für den weisen Rat. Wir haben eine Vision von Gott. Ach, weißt du, Daniel, das gefällt mir nicht. Wenn es dir nicht gefällt, dann geh und mach deinen Dienst woanders. Der Herr segne dich, wir lieben dich, wir beten für dich. Aber dieser Zug hat eine Richtung. Und manchmal tut es weh, aber du musst Dinge abschneiden, die stören, weil du der Vision folgen willst. Halleluja. Die Hunde bellen, aber die Karawane zieht weiter. Leute, die Hunde bellen manchmal ganz laut, aber die Karawane zieht trotzdem weiter. Sie bellen schon seit vielen Jahren. Und wisst ihr, die Hunde, die bellen, viele von den Hunden gibt es heute gar nicht mehr. Wer einen Kritikgeist hat und immer nur rummeckert und rumkritisiert, wird eines Tages dorthin kommen, wo er nicht hin möchte. Wird links liegen bleiben. Erweckung ist für Menschen, die Glauben haben, die Vision haben, die vorwärts gehen. Die sich nicht einschüchtern lassen, nicht ablenken lassen, die einfach vorwärts gehen und sagen, hey, ich habe eine Vision. Was interessiert mich, ob der andere besser ist oder schlechter ist? Ich habe meine Vision, Gott hat mir eine Vision gegeben. Und wenn jemand auch dazu beiträgt, dass die Welt erreicht wird, Halleluja, dann kann ich ihn feiern. Ja, du machst das Gleiche. Congratulations. Ich mache meinen Dienst, du machst deinen Dienst. Wir müssen uns nicht beneiden. Wir haben doch verschiedene Gnadengaben. Wir haben aber alle nur einen Auftrag. Wir wollen die Welt erreichen. Das befreit mich. Ich bin frei. Ich muss keinen kritisieren. Ich muss keinen beneiden. Er hat mir eine Vision geschenkt und ich lebe für die Vision, die er mir geschenkt hat. Die hat er für eine andere geschenkt, aber sie passt hinein in den großen Meisterplan. Halleluja. Und jetzt zum letzten Punkt. Du brauchst Vision, um Wunder zu empfangen. Halleluja. Die meisten kennen die Geschichte von den Kundschaftern, die nach Israel zogen, nach Kanaan zogen. Das heißt hier. Halleluja. Das Feuer brennt schon. Halleluja. Ohne Scherz, wenn die Salbung kommt, ich bin am Schwitzen wie verrückt. Das meine ich im Ernst, aber ist okay. Gibt ja ein Deo, ne? Die wirken dann auch nicht mehr bei den Mengen. Halleluja. Die Kundschafter, die wurden geschickt, um das gelobte Land, um Kanaan auszukundschaften. Ihr kennt die Geschichte. 12 waren der Zahl nach den Stämmen Israels. Und dann kamen die dorthin und die kamen zurück mit dem Bericht. Ja? Und da gab es 2 total verschiedene Berichte. Lass es mich anders sagen, es gab 2 total verschiedene Visionen. Sie haben verschiedene Dinge gesehen und projiziert für die Zukunft. Die einen kamen zurück und hört mal zu, was sie sagten. Das Land, das wir durchzogen haben, um es auszukundschaften, ist ein Land, das seine Einwohner frisst. 4. Mose 13, Vers 32. Ein Land, das seine Einwohner frisst. Krass, ne? Und alles Volk, das wir darin sahen, sind Leute von hohem Wuchs. Also alle so große Leute. Jetzt kommt es noch besser, Vers 33. Wir sahen dort auch Riesen, Giants, Söhne Enaks aus dem Riesengeschlecht. Und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken. Und ebenso waren wir auch in ihren Augen. Was für eine Vision. Wir haben ein Land gesehen, haben gesehen, hey, da wohnen Menschenfresser, Kannibalen, die fressen ihre eigenen Leute. Boah. Und die Durchschnittspersonen sind alle groß, große Menschen. Und dann gibt es noch die Riesen. Ne? Und das sind alle ganz gefährliche Leute. Und wir haben festgestellt, dass wir in unseren Augen waren die Heuschrecken. Jetzt kommt, jetzt wird es ganz krass. Die haben sogar sehen können, was die anderen gesehen haben. Und in ihren Augen sahen wir auch aus wie Heuschrecken. Ja, woher weißt du das denn? Die haben einen rosa Elefanten gesehen. Naja. Die haben Sachen hineinprojiziert. Hey, wir sind wie Heuschrecken und die sehen uns wie Heuschrecken und die fressen ihre Leute. Und die haben diese negative Vision verbreitet, die haben die ausgesprochen. Und was ist das Volk? Hilfe! Wir kehren um und wir suchen uns einen anderen Anführer. Mose brauchen wir nicht mehr. Wir gehen zurück nach Ägypten, da gibt es kostenlos Fisch und Lauch. Zwiebel, Knoblauch. Knoblauch, genau. Und dann gab es da zwei Männer, die sahen das anders. Die hatten eine andere Vision gehabt. Als ob die in einem anderen Land waren, aber die waren im gleichen Land gewesen. Die waren auch im Land Kanaan, zusammen, in der gleichen Gruppe. Und die haben einen total anderen Bericht, die haben eine andere Vision. Die sagen Folgendes, und zwar ist das Kaleb und Josua, die sagen Folgendes. Das Land, das wir durchzogen haben, mit den Jungs da, das Land, das wir durchzogen haben, um es auszukundschaften, ist ein sehr, sehr gutes Land. Waren die woanders? Nee, die waren als Gruppe unterwegs. Die waren im gleichen Land. Aber die hatten eine andere Vision im Herzen. Sagt, nee, das Land ist ein sehr, sehr gutes Land. Wenn der Herr Gefallen uns hat, so wird es uns in diesem, wird er uns in dieses Land bringen und es uns geben. Ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Die hatten Vision, die Jungs. Sagt, nee, Milch und Honig. Wir machen eine Baklava-Fabrik auf. Die hatten Pläne, die hatten Vision. Hey, da gibt's Honig, Leute. Ne? Wir werden reich. Ne? Wir essen Honigkuchen, so viel wir wollen. Die hatten eine Vision. Die sahen sich schon Honigkuchen essen. Und es gibt Milch, Leute. Milch, Milkshake, so viel du willst, bis zum Abwinken. Honigkuchen, Baklava und Milkshake. Ja? Die hatten so eine Vision gehabt. Wow. Und dann sagen die weiter, seid nun nicht widerspenstig gegen den Herrn und fürchtet euch nicht vor dem Volk dieses Landes. Jetzt sagen die Folgendes. Denn wir werden sie verschlingen wie Brot. Moment. Merkt ihr? Total verschiedene Visionen. Die 10 Leute sagen, hey, die fressen sich selbst. Das sind Menschenfresser. Und Kaleb und Josua sagen, hey, wir fressen die auf wie Brot. Das waren Leute mit Vision, die hatten einen Plan. Ne? Die wussten, nee, da gibt es Milch und Honig, wir werden satt, da wird's wirklich Wohlstand geben. Und wir gehen hin, wir machen die fertig, wir fressen die auf wie Brot. Der hat einen Plan, der hat eine Vision, alles war fertig. Und wisst ihr, was passiert ist? Genau das, was sie visioniert hatten. Die 10 Leute haben nie den Honig gegessen, nie die Milch getrunken, keine Baklava, kein Honigkuchen, nichts. Die sind gestorben in der Wüste. 40 Jahre Manna, 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 Manna. Und zwischendurch Wachteln, Döner, ne? Brot und Fleisch. Und dann 40 Jahre. Aber Josua und Kaleb hatten eine andere Vision. Sie sahen Baklava und Honigkuchen und Milkshakes. Und die haben tatsächlich nachher Honig gegessen und Milch getrunken. In dem Land, das sie gesehen hatten. Sie hatten eine Vision im Herzen. Und sie haben sich die Vision nicht nehmen lassen. Halleluja. Wenn du ein Wunder haben willst, ein finanzielles Wunder, brauchst du eine Vision. Wenn du ein Wunder haben willst für deine Gesundheit, brauchst du eine Vision von Gott. Dass Gott dir zeigt, was sein Wille ist in dem Bereich für dich. Ich denke an die blutflüssige Frau, die 12 Jahre lang am Blutfluss litt. Sie hat alles ausprobiert. Sie war bei allen Ärzten gewesen. Alles zwecklos, alles total hoffnungslos. Und dann fing sie an zu visionieren. Und sie fing an, die Vision, die sie im Kopf hatte, auszusprechen. Und sie sagte zu sich selbst folgende Worte. Markus 5, 28. Wenn ich nur sein Gewand anrühre, so werde ich geheilt. Hey, Moment mal. Sie war noch nicht bei Jesus. Jesus war noch irgendwo. Aber in ihrem Herzen stand das schon fest. Und sie sah das Gewand, sie sah Jesus, sobald ich ihn berühre, dann werde ich geheilt. Sie hat eine Vision gehabt. So, was tat sie? Sie ist der Vision gefolgt. Sie ist aufgestanden, ist zu Jesus gegangen und hat sich durch die Volksmenge durchgedrängelt, unter Todesgefahr übrigens, bis sie endlich mal das Bild, das sie hatte, realisierte. Sie hat Jesus berührt. Was passiert? Sie ist gesund geworden. Und Jesus war verwundert. Moment mal, das war doch nicht geplant. Das war nicht bei mir auf der Agenda. War nicht im Timer. Aber sie ist gesund geworden. Warum? Sie hat eine Vision gehabt und sie hat die Kraft Gottes bekommen. Das Reich Gottes leidet bis heute Gewalt und die Gewalttätigen reißen es an sich, heißt es in der Bibel. Amen. The kingdom of God suffereth violence and the violence take it by force. Halleluja. Die Leute, die gewalttätig sind im Geist, ja, die werden es mit Macht nehmen. Halleluja. Hab eine Vision. Heute Abend kannst du geheilt werden. Hab eine Vision, wie du geheilt wirst. Schau es dir an. Halleluja. Ich schließe gleich in 2 Stunden. Amen. Wie bekomme ich eine Vision? Versuch nicht, mit deinen Augen zu gucken. Das geht nicht. Schau mit den Augen deines Herzens. Jetzt sagst du so ein Quatsch, wo steht das denn geschrieben? Wo ist das denn in der Bibel? Epheser 1, Vers 18. Und er, Gott, er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens. Gott möchte, dass wir mit den Augen des Herzens sehen. Und er schreibt zu Christen, weil viele Christen die Augen des Herzens zu haben. Die kapieren es nicht, die sehen es nicht. Und er, Gott, gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, damit ihr seht, damit ihr es seht, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit deines Erbes für die Heiligen ist. Er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens. Und das ist Glaube. Dass du weißt, weil du gesehen hast im Herzen. Nicht mit diesen Augen, du weißt es im Herzen, du hast es gesehen. Wisst ihr, was ich meine? Der rosa-rote Elefant, ist immer noch da. Ja. Du hast es gelesen, es ist hinein, du hast es im Geist, du weißt, so ist das. Du musst sehen mit deinem Herzen, das müssen wir lernen, wir haben es verlernt, wir sind so verkopft in Deutschland. Und die Bibel sagt ganz klar, dass wir ein Geist sind mit dem Geist, mit dem Heiligen Geist. 1. Korinther 6, Vers 17, wir sind ein Geist mit ihm, ein Geist mit ihm. Dein Geist, okay, Beispiel, Heiliger Geist, okay. Bei der Wiedergeburt geschieht das. So, jetzt versuch mal den Heiligen Geist und meinen Geist zu trennen. Kannst du das? Die sind für immer vereint. 1. Korinther 6, Vers 17, wir sind mit ihm eins geworden, eins im Geist. Unsere Fantasie, unsere Vorstellung, unser Vorstellungsvermögen ist geheiligt. Wir dürfen im Herrn fantasieren, göttliche Visionen beanspruchen. 1. Korinther 2, Vers 9, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und keinem Menschen ins Herz gekommen ist, was Gott denen bereit hat, die ihn lieben. Jetzt hör mal zu, jetzt viele hören da auf, okay. Paulus sagt weiter. Uns aber hat es Gott geoffenbart durch seinen Geist. Wir wissen, was auf uns zukommt. Wir haben eine Vision für unsere Zukunft. Und meine Vision geht weit über das hinaus, was ich erleben werde, was meine Kinder erleben werden. Meine Vision ist ewig. Ich habe einen Platz bei Gott. Und vielleicht werde ich sogar singen im Himmel, ich weiß nicht. Zum Leidwesen mancher. Da bin ich erlöst, da kann ich gut singen. Halleluja. Was ist deine Vision? Du, lass dir eine Vision schenken, eine geistliche Vision. Schau mit dem Herzen. Ich könnte euch jetzt für die Dogmatiker unter uns eine ganze Sache aufzählen. Ich will es ganz kurz machen. Wir wollen gleich beten. Ich will Zeit nehmen fürs Gebet heute Abend. Du musst deinen Blick ausrichten. Paulus sagt, wir sollen auf Dinge bedacht sein, die gut sind, die ehrbar sind, die liebenswert sind, die wohllautend sind. Du musst dein Denken konzentrieren, du musst dein Denken lenken. Nicht nur RTL 2. Nein. Pass auf das, was du denkst. Denke positiv, denke die richtigen Sachen, denke die biblischen Sachen. Wenn dir Dinge begegnen, kontrolliere, überprüfe, ist das von Gott, ist das richtig oder falsch? Denke biblisch. Zweitens, meditieren, schlimmes Wort, meditieren, oder? Meditieren, sollten Christen meditieren? Ja, Christen müssen meditieren. Steht in der Bibel, Josua 1, Vers 8, da steht meditieren. Im Hebräischen, ja? Oder leise vor sich hin murmeln. Meditieren. Das Wort Gottes meditieren. Wenn du eine Vision haben willst, musst du voll sein des Wortes Gottes. Wenn du eine Vision haben willst, dann bete, so wie Paulus, dass Gott dir die Augen öffnet, damit du sehen kannst, was er für dich hat, wie dein Leben, wie deine Berufung, deine Begabung, deine Vergangenheit, dein Charakter hineinpassen in die den Meisterplan Gottes, wie du seinen Meisterplan voranbringen kannst. Und dann ein Punkt weiter, sprich deine Vision. Sprich sie aus. Denn mit dem Herzen glaubt man, sagt Paulus, um gerecht zu werden und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Glauben und bekennen, sehen und aussprechen. Ich spreche meine Vision immer wieder aus im Gebet. Nicht vor euch, vor Gott. Ich weiß, was in meinem Herzen ist. Ich weiß, was auf mich zukommt. Ich weiß, wo ich hingehe. Und im Gebet spreche ich das immer wieder aus. Zuerst ist es ein bisschen komisch. Kann das denn sein? Ist das wirklich von Gott? Mensch, wenn ich das jetzt sage, ist es nicht komisch? Ist nicht komisch. Du sprichst deine Vision. Und du lässt deine Seele hören, was dein Geist schon begriffen hat. Bis deine Seele kapiert, hey, das ist wirklich so. Und den letzten Hinweis, den ich geben kann, wenn du eine Vision haben willst von Gott, verbringe Zeit in der Anbetung. Nicht nur hier im Gottesdienst. Übrigens, wir singen nicht nur Lieder. Wir kommen in die Gegenwart des Herrn, wenn wir anbeten. Und manche müssen es noch lernen, da reinzukommen. Und du begegnest Gott in der Anbetung. Das kannst du auch zu Hause machen. Einfach hinknien. Du musst nicht mal reden, du musst einfach da sein für Gott. Das griechische Wort für anbeten ist das gleiche Wort wie hinknien. Das gleiche Wort. Du sagst hinknien oder anbeten. Sobald ich mich hinknie, weiß der Teufel, ich bete Gott an, nicht ihn. Sobald ich mich hinknie, weiß der Heilige Geist, ich bete Jesus an. Manchmal müssen wir keine großen Worte machen. Ja. Manchmal schon. Manchmal können wir Rebaba, Koro, eine ganze Stunde geht auch. Aber manchmal heißt es einfach nur still sein. Einfach da sein und Gott sagen, du bist so gut. Ich liebe dich, du bist mein Herr. Zum Schluss noch ein Beispiel, das soll das Ganze zusammenfassen. Und ich will, dass wir heute Abend wirklich eine Vision haben. Ich will, dass wir heute Abend wirklich brennend werden für den Auftrag Gottes. Leute, alles andere macht keinen Sinn. Leute, glaubt es mir. Ich weiß nicht, wie lange wir noch haben. Alles andere macht keinen Sinn. Es ist sinnlos. Natürlich müssen wir unsere Brötchen verdienen, müssen wir irgendwie, aber dafür leben wir doch nicht, oder? Wir leben für seinen Auftrag. Wir leben für die Weltevangelisation. Wir wollen möglichst vielen Menschen noch von Jesus erzählen und ihnen klar machen, dass Jesus sie liebt und ihre Sünden bezahlt hat. Dass sie frei werden können. Dass es Vergebung gibt, ein ewiges Leben gibt. Und dass der Teufel verloren hat. Dafür will ich leben. Nicht für Retter die Frösche und so. Baut Störchennester. Ich finde das immer so pervers, wenn so groß vom Tierschutz gesprochen wird und Kinder abgetrieben werden. Ne? Bis zu 250.000 im Jahr in Deutschland. Dann reden wir von Tierschutz. Pervers. Halleluja. Zum Schluss. Vielleicht bist du jemand, der eine Vision hatte und du hast die Vision verloren. Gott will die Vision wieder auferstehen lassen. Es gibt Menschen, die sind jung und haben keine Vision. Die sind schon längst tot. Die verbrauchen einfach Gottes liebe Luft hier. Die atmen nur und essen ihre Brötchen. Und morgens verdienen sie die Brötchen, abends essen sie die Brötchen und leben so vor sich hin. Larifari, jeden Tag, jede Woche, jedes Jahr das Gleiche. Menschen, die sind schon alt, sind schon greise und die haben noch eine Vision, die weit geht. Und so ein Mensch möchte ich sein. Ich möchte mit einer Vision ins Grab gehen. Ich möchte wissen, hey, ich habe viel geschafft, aber ich habe, meine Vision ist viel größer als das gewesen, was ich erreichen konnte. Ich kenne die Geschichte von den Jüngern, die nach Emmaus geflüchtet sind, oder? Das waren zwei Jünger, der eine hieß Kleopas. Kleopas kam aus Emmaus, aus einem Homeboy in Emmaus. Und Jesus hat ihnen eine Vision gegeben. Er sagte, hey, wir werden die Welt erreichen, sagt er. Und die haben schon Pläne geschmiedet. Nicht? Die sagten, hey, wir haben 12 Throne, ne? Jeder kriegt einen Thron, wir werden die Römer besiegen, ne? Wir werden das Reich aufbauen. Und Jesus hat ihnen gesagt, Leute, wir werden weltweit agieren. Wir werden ein Reich aufbauen. Wir werden international sein. Die haben das geglaubt. Die haben angebissen auf diese Vision. Nicht? Die haben 3 Jahre investiert in diesen Jesus. Die haben 3 Jahre investiert in diese Vision. Die haben ihr Geld investiert, ihre Zeit investiert. Die haben Beziehungen aufgegeben. Die haben gelitten mit Jesus. Die wurden beschimpft mit Jesus. 3 Jahre lang hartes Leben. Warum? Für die Vision. Die wollten die Vision, die wollten mit Jesus regieren, oder? Und dann kommt dieser Judas, dieser Verräter, das war so ein bellender Hund. Da kommt der Judas, verrät Jesus und dann gibt es so einen miesen Prozess und er wird von Römern ans Kreuz genagelt und dann sagt er, es ist vollbracht und dann stirbt er einfach, dieser Jesus. Und mit ihm stirbt ihre Vision. Er war doch der Visionsträger, oder Jesus? Jetzt ist er tot. Was machen wir jetzt? Kleopas sagt, ich bin nicht wie Petrus, ich gehe nicht fischen. Ich gehe nach Hause, zu Mama. Na, da gibt es was zu essen. Na, ich erhole mich erstmal. Emmaus war wahrscheinlich so ein Kurort oder sowas. Warme Bäder, schätze ich mal. Emmaus heißt warme Bäder. Und ich stelle mir vor, Kleopas, ach, der ganze Mist mit Jesus, die ganze Vision, der ganze visionäre Kram, die letzten 3 Jahre waren eh schräg mit Jesus, ne? Er hat uns reingelegt, jetzt ist er tot. Vision ist vorbei. Ey, ich gehe jetzt nach Hause, warmes Bad und ein Schnitzel mit Pommes. Extra viel Mayo. Muss jetzt sein. Ja. Und eine alkoholfreie Fassbrause. Ja, dann macht er sich auf den Weg. Weg von Jerusalem. Weg. Auf nach Emmaus. Ja. Warum? Er hat keine Vision mehr gehabt. Die wollten nur noch Spaß haben. Enttäuscht von Jesus. Die wollten jetzt irgendwo hin, wollten was Gutes essen, sich einmal in die Spa. Weil dieses Jahr in Italien, da gibt es natürliche heiße Quellen, ganz toll. Sie abends reinlegen, herrlich. Mondenschein, heißes Wasser aus der Erde. So ähnlich war Emmaus wahrscheinlich gewesen. Da wollten sie hin. Einfach ausspannen, alles vergessen. So eine Vision ist doch anstrengend, oder? Ständig unter Druck, ständig Ärger, ständig Probleme, Herausforderungen. Der Glauben wird gestreckt, Emotionen werden gestreckt. Ne? Kennt ihr das? Wenn du im Glauben lebst, wenn du die Vision, wenn deine Vision größer ist als du, dann wirst du ständig gestreckt. Das tut weh. Und die Glaubensmuskeln lassen einmal nach. Dann willst du mal aufsteigen. Nee, ich steige nicht aus. Weil die beiden Jungs sind ausgestiegen, abgehauen. Was macht Jesus? Er läuft ihnen hinterher. Das ist Gott, Halleluja. Gott sagt, hey Jungs, ihr verpasst euer Leben. Und hier ist Evangelium, das ist Evangelium pur. Jesus, Gott läuft den Menschen hinterher. Hat das nötig gehabt? Nein. Aber Gott macht sich auf den Weg und er läuft hinter zwei Jüngern her, die den Rücken gekehrt haben, die ihn für einen Verräter halten. Zwei Jünger, die nicht mehr an den großen Auftrag glauben. Er läuft ihnen hinterher und sagt, Leute, was wollt ihr eigentlich in Emmaus? Die erkennen ihn nicht. Er lässt sich alles nochmal erzählen, was er selbst erlebt hat, die ganze Geschichte. Interessant, ja wirklich, der Jesus, ja wirklich, toll. Dann kommen die nach Emmaus und die riechen schon die Schnitzel und die Fritten. Und dann sagen die Jünger, hey Jesus, kannst du nicht bei uns bleiben über Nacht? Und die haben gemerkt, hey, irgendwas brennt im Herzen bei uns. Wisst ihr, was das war? Die Vision fing wieder an zu brennen bei ihnen. Er hat die Vision wieder angezündet. Die war tot. Er hat sie angezündet. Und dann kommt er herein, der bricht das Brot und sie erkennen, das war Jesus. Und sagten die, haben unsere Herzen nicht gebrannt? Ich weiß warum. Weil er die Vision wieder entzündet hatte bei ihnen. Und es war schon Abend geworden. Und dann war es schon Nacht. Übrigens im Mittleren Osten ist es ganz schnell dunkel. Und die waren so 15 Kilometer entfernt von Jerusalem. Und wisst ihr, die sind zurückgelaufen. Die sind sofort zurückgegangen. Bei Nacht. Da gab es Straßenräume. Es war gefährlich. Da gab es keine Straßenbeleuchtung. Die sind bei Nacht zurück. Wieso? Die hatten wieder eine Vision. Und eine Vision ist bereit, Gefahren einzugehen. Eine Vision ist bereit zu leiden. Eine Vision ist bereit, in Müdigkeit trotzdem zu laufen, weil du weißt, wofür du lebst. Die haben eine Vision gehabt und die kommen zurück nach Jerusalem. Wir haben ihn gesehen, unser Meister. Wirklich, ja, wir wissen, er ist auferstanden. Ne? Wahrhaftig auferstanden. Und dann wird plötzlich hell im Raum und Jesus kommt rein. Hallo Kleopas, welcome home. Schön, dass du zurück bist. Die Vision beginnt nicht in Emmaus. Die Vision beginnt in Jerusalem. Deswegen mussten sie zurückkommen nach Jerusalem. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Und ihr werdet meine Zeugen sein. Angefangen in Jerusalem. Ihr sagt, hey, die Vision, eure Vision, die muss zurück. Leute, glaubt doch an das, was ich euch gesagt habe. Und er holt die Jungs zurück. Und dann sind sie zurück und Jesus isst was. Er ist Fisch. Keine Pelimini, es ist Fisch. Hat er den Fisch gegessen? Jetzt wissen Sie, das ist kein Spuk, das ist kein Geist, er ist real, er ist auferstanden. Und dann werden die nachdenklich. Moment mal, Jesus. Also, du warst gestorben, mit dir war die Vision gestorben. Jetzt lebst du wieder. Moment mal. Heißt das? Und Jesus, Und dann heißt es in Lukas 24, Vers 46. Und sprach zu ihnen, Jesus sprach zu ihnen. So steht es geschrieben und so musste der Christus leiden und am dritten Tag aus den Toten auferstehen. Und in seinem Namen soll Buße und Vergebung der Sünden verkündigt werden unter allen Völkern, beginnend in Jerusalem. Er sagt, hey Leute, die Vision ist immer noch intakt. Wir werden das Boot schaukeln, Halleluja, Amen. Das Boot rocken, ja, Amen. Wir werden die Welt tatsächlich erreichen mit dem Evangelium. Die Vision lebt noch. Und wir fangen an, Leute, wir fangen an in Jerusalem. Deswegen wollte ich, Kleopas, schön, dass du zurück bist. Ich wollte, dass du hierher kommst, Kleopas, und dein Freund auch. Und weil die beiden jetzt zurück seid, fangen wir hier mit euch in Jerusalem an. Die Vision lebt noch. Und dann sagt er, vielleicht hat er mit dem Finger gezeigt, ich weiß es nicht, Vers 48, ihr aber seid Zeugen hiervon. Hey, Matthäus. Thomas, zweifel nicht, du bist ein Zeuge. Petrus, Johannes, Bartholomäus, Kleopas, ihr seid Zeugen. Ihr macht alle mit bei der Vision. Wir werden die Welt mit dem Evangelium erreichen. Und für diese Vision lohnt es sich zu leben und zu sterben, Leute. Wir sind oft so verhätschelt und verwöhnt hier in Deutschland, hier im westlichen Europa. Leute in Afrika, Leute in Asien, im Nahen Osten sterben täglich für diese Vision. Die bezahlen diese Vision mit dem Blut. Weil die begriffen haben, dass die Belohnung viel größer ist. Weil die geistlich sind. Wir sind so verblendet oft hier in Deutschland. Wir sehen nur die ganzen Sachen, nicht? Die Titel und die Namen und dieses und jenes. Und wer geistliche Augen hat, wird dem Auftrag folgen. Ich will dich herausfordern heute Abend. Kling dich ein in den größten Auftrag, die größte Vision, den größten Meisterplan. Hey, wer sind schon die Freimaurer? Eine Weltordnung. Haha, haben wir schon alles hinter uns. Wir haben eine viel größere Vision. Amen. Die größte Vision, die es gibt, die gehört uns. Und dafür lohnt es sich zu leben. Ich will dich herausfordern. Alles, was du hast, alles, was du bist, alles, was du kannst, sollte einfließen in diese Vision. Die Welt mit dem Evangelium zu erreichen. Und ich fordere dich heraus, dass du heute Abend Ja sagst dazu. Dass du dich rufen lässt. Und dass deine Vision zu deiner Vision wird. Wie lange ist es her, dass sich jemand aufgerufen hat, die Welt zu evangelisieren, zu missionieren? Wann hast du zum letzten Mal eine Botschaft gehört, die dich gefordert hat, die gesagt hat, hey, pass auf, wir müssen die Welt erreichen. Heute geht es nur darum, hey, ich muss mich wohlfühlen, ich muss eine Salbung haben, Salbung ist gut. Ich muss dies haben und die Gänsehaut muss ich haben und die ganzen anderen Sachen muss ich alle haben. Und dann geht es mir gut, dann gehe ich befriedigt und glücklich wieder nach Hause und kann irgendwie eine Woche überleben. Darum geht es gar nicht. Wir sind alles, die meisten von uns will ich nicht sagen, die meisten Christen sind Konsumenten geworden. Wir kommen, um zu konsumieren. Wir kommen zur Gemeinde. Wir wollen gefüttert werden mit einem Babylöffel. Ne? Schnuller raus. Milchspeise. Und Gott sagt, du musst so weit kommen, dass du die Vision verstehst und dass du anfängst, andere Menschen um dich herum zu füttern, ihnen zu helfen. Halleluja. Wir wollen beten heute Abend. Schließ mal die Augen, wenn du willst. Du kannst sie auch auflassen, ist egal. Gott kann das auch mit offenen Augen. Halleluja. Amen. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Bevor ich für dich bete, will ich dich einladen. Ich bin Evangelist. Wenn es Sünde in deinem Leben gibt, wenn du ganz genau weißt, du in einem Bereich lebst du nicht so, wie Gott es haben möchte und du weißt es und du willst heute Abend umkehren, du willst Ja sagen zum Plan Gottes, dann will ich gerne mit dir beten. Wenn es Sünden in deinem Leben gibt, ob die jetzt öffentlich sind oder nicht, will ich gerne mit dir beten. Danke, Jesus. Und willst du, dass ich mit dir bete, darfst du kurz die Hand heben. Da, wo du bist, ich will mit dir beten. Du sagst, ich bin die Person. Gott segne dich, Amen. Gott segne dich. Danke, 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 danke. Noch jemand, danke schön. Noch jemand da hinten, danke. Ihr hebt die Hand für den Herrn, nicht für mich. Danke, Jesus. Danke, 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 danke. Noch jemand? Lass uns gemeinsam beten. Lass dies ein Neuanfang werden für dich. Und ich möchte, dass alle, die Hand nicht gehoben haben, auch mitbeten, um die zu unterstützen, die Hand gehoben haben. Lass uns gemeinsam beten. Sag mal, Herr Jesus. Ich gehe ein bisschen lauter. Herr Jesus. Ich brauche dich. Jesus, vergib mir meine Sünden. Wasche mich mit deinem kostbaren Blut. Ich wende mich ab von der Sünde und kehre mich hin zu dir. Sei du mein Herr. Sei du mein Retter. Sei du mein König. Danke, Jesus. Amen. Wenn du das von Herzen gebetet hast, das war ein einfaches Gebet, dann sind deine Sünden tatsächlich vergeben. Nicht irgendwie psychologisch oder psychisch, das ist real passiert, die sind weg. Er hat deine Sünden bezahlt und er wird dich nicht wieder daran erinnern. Der Teufel wird dich daran erinnern, er nicht, die sind weg. Er hat alles bezahlt und es ist geschehen, die Sünden sind vergeben. Amen. Amen. Amen.